Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, ich hatte schon gesagt, heute ist der sogenannte Israel-Sonntag. Und da kann ja die Frage vielleicht aufkommen, warum und wozu brauchen wir eigentlich einen Sonntag, an dem wir Christusgläubigen über Israel nachdenken? Über jenes Volk also, das Gott mit der Erwählung Abrahams, Isaaks und Jakobs zu seinem Eigentumsvolk gemacht hat. Naja, die Beschreibung, die ich gerade gegeben habe, die enthält im Grunde schon einen Teil der Antwort. In Israels wechselvoller Geschichte kommt vor allem zum Ausdruck, wer Gott ist. Der Gott Israels, aber auch der Gott der ganzen Welt und damit auch unser Gott. Im Nachsinnen über Israel bekommen wir einen Eindruck von Gottes überwältigender Barmherzigkeit und von seiner unerschütterlichen Treue. Das Nachsinnen über Gottes geheimnisvolle Wege mit Israel lehrt uns Demut und Dankbarkeit. Gottes Umgang mit Israel lehrt uns etwas über uns selbst. Denn wir sind an der Wurzel mit diesem Volk, mit Israels Geschichte verbunden, verwoben worden. In Christus sind nämlich auch wir Teil der großen Verheißungsgeschichte Gottes geworden, die mit Abraham begann. Und ich möchte uns jetzt als Predigttext lesen, die heutige Epistellesung aus Römer 11, Vers 25 bis 32. Römer Kapitel 11, die Verse 25 bis 32. Da schreibt Paulus: Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch selbst nicht für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht bei Jesaja und Jeremia: Es wird kommen aus Zion der Erlöser. Der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Tja, was für ein gewaltiges Gotteswort. Aber um sozusagen recht einordnen zu können, was wir gerade gehört oder gelesen haben, sollten wir nochmal vielleicht ein, zwei Schritte zurücktreten, um das Bild möglichst in seiner vollen Klarheit zu sehen. Als Paulus diese Zeilen an die Christusgläubigen in der damaligen Welthauptstadt Rom schreibt, vor bald 2000 Jahren, da ist die Situation in vielerlei Hinsicht eine ganz andere als heute. Und so können wir vielleicht fragen, was hat eigentlich Paulus vor Augen, wenn er von Israel spricht? Also wenn Paulus von Israel spricht, dann hat er jedenfalls nicht den Nahostkonflikt unserer Tage vor Augen. Ja, es ist ja manchmal, wenn wir irgendwie das Stichwort Israel hören, dann denken wir gleich, aha, Nahostkonflikt und Terror und Bomben und sonst was. Das hat Paulus natürlich nicht vor Augen. Er denkt auch nicht an einen mehr oder weniger säkularen Nationalstaat im Vorderen Orient. Zu Zeiten des Apostels Paulus hatte Israel die Eigenstaatlichkeit sowieso verloren. Das war kein eigenes Land mit eigenständiger Regierung. Das Gebiet zwischen Libanon, Jordan und der Sinai-Halbinsel war seit dem Jahr 63 vor Christus römisches Hoheitsgebiet. Und als solches war es ein ständiger Unruheherd zu Zeiten Jesu, zu Zeiten des Apostels Paulus und auch danach. Von außen unter Druck brodelte es auch innen ganz gewaltig. Und das kennen wir ja auch, ja, wenn der Druck von außen zunimmt, der objektive Druck oder auch nur der gefühlte Druck, dann macht das was mit uns, dann brodelt es. Und so gab es im damaligen Judentum ganz verschiedene Gruppierungen, die darüber stritten, wer eigentlich das wahre Israel ist und wer eigentlich die großen Gottesverheißungen für sich in Anspruch nehmen darf. Es war die Frage, wer ist das wahre Gottesvolk und wie haben wir mit der römischen Herrschaft umzugehen? Und da gab es, wie gesagt, ganz unterschiedliche Meinungen zu allen diesen Fragen. Zu fast jeder Meinung haben sich auch Anhänger gefunden und so gab es ganz verschiedene Gruppen. Bekannt bis heute sind die militanten Zeloten, die gesagt haben, wir müssen Rom mit Gewalt rausschmeißen. Bekannt sind die politisch ambitionierten Sadduzäer, die sich mit Rom ein Stück weit arrangiert haben. Bekannt sind die, ich sag mal, pietistischen Pharisäer, die gesagt haben, wir müssen eigentlich gucken, dass unsere Frömmigkeit wieder richtig wird. Vorher wird das Ganze sowieso nichts. Und bekannt sind auch die weltabgewandten Essener, die sich einfach so ein bisschen zurückgezogen haben und gesagt haben, Gott wird das regeln. Sie alle hatten, wie gesagt, unterschiedliche Vorstellungen davon, wer wirklich zu Israel gehört und wer dementsprechend die Gottesverheißungen an Israel in Anspruch nehmen darf. Und der weltreisende Paulus, der diese Zeilen hier schreibt, der kennt diese Debatten schon aus seiner Jugend. Als Jugendlicher hatte Paulus sich bewusst der Pharisäerpartei angeschlossen. Diese Partei, die setzte auf geistliche Erneuerung durch offensive Volksmission. Erst wenn das ganze Volk das Gesetz des Mose gewissenhaft einhalte, erst dann könne der Messias kommen und Israel vom fremden Joch befreien. So ungefähr dachten die Pharisäer. Das ganze Volk soll die Gebote Gottes einhalten. Und in dieser Überzeugung verfolgte Paulus alle, die dieses Ziel gefährdeten. Und da waren ihm vor allem die ersten Jesusjünger ein Dorn im Auge. Denn sie relativierten das Mosegesetz und sie verehrten einen als Gott, den man doch eigentlich rechtsgültig als Gotteslästerer hatte hinrichten lassen. Und so etwas darf nicht sein. Im Alten Testament steht klipp und klar, dass Gotteslästerer hingerichtet werden müssen. Und jetzt gibt es hier Menschen, die diesen Jesus anbeten, den man doch der Gotteslästerung überführt hatte. Man hat ihn gefragt, bist du der Sohn des Lebendigen? Er hat gesagt, ja, also Fall ist klar. Aber dann erschien dem Paulus der totgeglaubte Jesus von Nazareth als der Auferstandene. Gott selbst stellte sich zu seinem Sohn und offenbarte dem Paulus, was es mit Christus in Wahrheit auf sich hat. Und der Rest ist vielen von uns bekannt und lässt sich auch in den Paulusbriefen ja ausführlich nachlesen, besonders im Galaterbrief und auch im Philipperbrief. Da spricht Paulus auch über seine Vergangenheit und was diesen Wandel bewirkt hat. Nachdem Paulus sozusagen die Seiten gewechselt hatte und Jesus jetzt als Herrn und Gott verkündete, da bekam er den Widerstand zu spüren, den er einst selbst mitorganisiert hatte. Die Mehrheit Israels wollte vom Evangelium nichts wissen. Sie waren, wie Paulus es hier schreibt, um euretwillen Feinde des Evangeliums. Da wurde eine Frage natürlich immer bedrängender. Ja, was ist denn jetzt mit Israel? Sollte Gott sein Volk fallen gelassen haben? Wer das Alte Testament ein bisschen kennt, der weiß, und das wusste Paulus natürlich auch, dass die Geschichte Israels immer wieder von Abfall gekennzeichnet war. Israels Abwendung von Gott gipfelte in mehreren nationalen Tragödien mit Verlust von Heimat, von Kult, von Tempel, endete in der Zerstreuung im babylonischen Exil. Und wenige Jahre nach dem Römerbrief wird dann auch Jerusalem erneut zerstört von den Römern, der Tempel platt gemacht. Israel, so könnte man sagen, war schon immer Gottes Sorgenkind. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, Sorgenkinder. Aber Sorgenkind war Israel in einem doppelten Sinne. Auf der einen Seite machte Israel Gott Sorgen. Israel bereitete seinem Gott Sorgen, aber Gott sorgte beständig weiter für Israel. Niemals hat Gott sein Volk preisgegeben. Und in diesem Sinne können wir eigentlich sagen, Israel ist im wahrsten Sinne des Wortes Gottes ewiges Sorgenkind, das Kind seiner besonderen Fürsorge. Und wenn wir den Römerbrief insbesondere lesen, dann sehen wir, dass der von Gott gesandte Christusapostel Paulus Gottes Sorge um Israel teilt. Paulus ist Seelsorger durch und durch. Ihm ist das Schicksal seiner Landsleute nicht egal. Der Widerstand gegen das Evangelium, der bewirkt nicht, dass er sagt, na, dann drauf und weg damit, ist mir doch egal. Wenn die nicht wollen, wer nicht will, der hat schon. Ganz zu Beginn der drei Kapitel im Römerbrief, Römer 9 bis 11, in denen sich Paulus ausführlich mit Israels Geschick befasst, bekennt er mit bewegenden Worten, Römer 9, die Verse 1 bis 3, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht. Wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Was für ein Mitleid, was für ein Einsatz. Paulus lässt das Schicksal Israels nicht kalt. Selber getrennt zu sein von Christus, nur damit die anderen gerettet sind. Und dann nimmt Gott sich selbst der Sorge seines Apostels an und beantwortet die bedrängende Frage. Gott enthüllt seinem Diener, was es mit Israel auf sich hat. Und von genau diesem Geheimnis redet Paulus hier. Dieses Geheimnis, wie Paulus es nennt, ist Gottes letztes Wort über Israel. Und wir können nur sagen, wenn wir dieses Wort lesen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Denn was Gott seinem Apostel Paulus enthüllt, ist dies, Vers 25. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Ja, das ist das, was Paulus gesehen hat. Aber jetzt kommt, was Gott ihm zeigt. Ja, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und auch das ist im Grunde nichts Neues. Wie schon beim Propheten Jesaja, in Jesaja Kapitel 6, so ist auch jetzt die von Gott verhängte Verstockung eine zeitlich begrenzte Verstockung. Damals bei Jesaja hatte Gott dem Propheten einen sehr erstaunlichen, merkwürdigen Auftrag erteilt. Jesaja 6, Vers 9. Er hat Gott gesagt zu Jesaja, das ist die Geschichte, nachdem Jesaja quasi Gott gesehen hat und die Geschichte mit der glühenden Kohle und so weiter. Und dann, wer will mein Diener sein, wen soll ich senden? Jesaja sagt, ich bin hier, ja. Und dann kommt der Auftrag, den er von Gott bekommt. Und der Auftrag lautet folgendermaßen, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht. Sehet und merket's nicht. Verfettet das Herz dieses Volks und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihren Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Merkwürdiger Auftrag für einen Propheten. Noch merkwürdiger, mit genau diesen Worten erklärt Jesus später, warum er nur in Rätselreden in den sogenannten Gleichnissen zum Volk spricht. Können wir nachlesen in Markus 4 und auch in den Parallelstellen. Als Jesus allein war, fragten ihn die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen: Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen draußen aber widerfährt alles in Gleichnissen oder besser noch formuliert in Rätselreden, auf dass sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Steht so in eurer Bibel. Und Jesus zitiert hier schlicht und ergreifend Jesaja 6. Jesu Gleichnisse sollten das Volk also nicht etwa zur Umkehr bringen, sondern Israels Unwissenheit und Verstockung gewissermaßen festschreiben. Nur einem kleinen Kreis von Erwählten war das Geheimnis des Reiches Gottes anvertraut. Und auch sie begriffen bekanntlich erst nach Ostern, was es damit in Wirklichkeit auf sich hat. Ja, wenn wir jetzt das vor Augen halten, dann werden wir vielleicht ganz beklommen fragen, wie einst schon der Prophet Jesaja: Herr, wie lange? Herr, wie lange? Wie lange soll diese Verstockung denn andauern? Sie wird doch hoffentlich nicht ewig andauern, oder? Und seinen Propheten Jesaja gab Gott damals zur Antwort, Jesaja 6, Vers 11, bis die Städte wüst werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden. Doch wie bei einer Terebinte oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf übrig bleibt. Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Und wenn wir jetzt zurückkehren zu Paulus, dann stellen wir fest, Gott gibt seinem Apostel eine sehr vergleichbare Antwort. Israels Verstockung und Feindschaft gegen das Evangelium von Jesus Christus wird anhalten, bis die Vollzahl der Heiden hinzugekommen ist. Mit anderen Worten, für kurze Zeit hat Gott sein zuerst erwähltes Volk sozusagen in den Wartestand versetzt, damit in der Zwischenzeit auch denen Gottes Heil zuteil wird, die bis dahin von den Verheißungen Gottes an Israel ausgeschlossen waren. Können wir sehr drastisch nachlesen in Epheser 2, Vers 12. Damals hattet ihr keinen Anteil am Bürgerrecht Israels, damals wart ihr ohne Gott in der Welt. Das war die Diagnose über alle Völker außerhalb von Israel. Die vorübergehende Verstockung Israels ist also nichts anderes als die Kehrseite von Gottes Erbarmen gegen uns, die Christusgläubigen aus den Völkern, die ursprünglich nicht zu Israel gehören. Und daher sagt Paulus uns jetzt sehr deutlich: Macht euch nicht lustig über Israel und blickt nicht auf dieses Volk herab. Denn ihre vorübergehende Verstockung ist euer Glück. Auf diese Weise wird nämlich erfüllt, wird von Gott her erfüllt, was Gott dem Abraham einst geschworen hatte. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann sind die ganzen Geschlechter der Erde eigentlich überhaupt nicht mehr im Blick. Es geht eigentlich immer nur noch um Israel. Was ist denn mit dieser Verheißung an Abraham? Alle Völker der Erde sollen in Abraham und mit Abraham gesegnet werden. Hier haben wir die Antwort. Jetzt, wo Gott sein ersterwähltes Volk in den Wartestand versetzt haben. Jetzt wird diese Verheißung an Abraham erfüllt. Und da sagt Paulus, bildet euch nur ja nicht ein, dass Gott deswegen Israel verstoßen habe. Ihr seid nicht an Israels Stelle getreten und habt sie sozusagen ersetzt, sondern aus Gnade, aus Gottes Gnade, seid ihr Teilhaber Israels geworden. Und das ist nicht nur Israels Glück, sondern es ist auch euer Glück. Hätte Gott Israel verstoßen, dann wären seine ganzen Verheißungen das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Aber Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Ausgeschlossen, dass Gott jemals eine seiner Verheißungen zurücknimmt. Wohl nimmt er manchmal seine Gerichte zurück, niemals aber seine Verheißungen. Gottes Barmherzigkeit überwiegt. Und das lehrt uns nicht nur zum Beispiel die Jona-Geschichte. Da wird ja das große Unheil über Ninive angekündigt und es tritt am Schluss dann doch nicht ein. Dann ist der Jona ganz schön sauer und sagt, naja, wofür war jetzt die ganze Mühe, wenn die doch nicht hops gehen? Man kann manchmal auch komisch reagieren auf Gottes Gnade. Ja. Also aber nicht nur die Jona-Geschichte zeigt das zum Beispiel, sondern ganz besonders ist der Gottessohn Jesus Christus in Person der ultimative Beweis dafür, dass die Gottesverheißungen nicht zurückgenommen werden. Paulus schreibt in 2. Korinther 1, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, der war nicht Ja und Nein, so ein klassisches Jein, man weiß es nicht so genau, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm, in Christus, das Ja. Und darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Was Gott einmal zugesagt hat, das verwirklicht er, früher oder später. Deswegen können wir ihm, könnt ihr ihm von Herzen vertrauen. Auch im Sterben. Wenn wir nicht sicher sein könnten, dass Gott seine Verheißungen wahr machen wird, dann hätten wir bei jedem Todesfall ein echtes Problem. Aber Israel ist der Beweis dafür, dass Gott unbedingt treu ist und dass er seine Verheißungen nicht zurücknimmt. Wer das nicht wahrhaben wollte, der müsste an Gott irre werden und verzweifeln. Dessen Hoffnung wäre unbeständig und dessen Glaube wäre schwanken wie so eine Nussschale auf offenem Ozean. Aber Gott ist unbedingt treu. Er ist unbedingt verlässlich. Er tut, was er sagt. Und zwar unabhängig von allen Umständen. Gott ist der, der Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Ihr Lieben, an Israel können wir sehen, dass Gott unter allen Umständen zu seinem Ziel kommt. Das Geheimnis, das Gott dem Apostel Paulus offenbart hat, das lässt die großen Gottesverheißungen des Alten Testaments in hellstem Licht erscheinen. Gott hatte doch versprochen, dass er sich über Israel erbarmen wird. Und genau das wird eintreten, weil Gott Gott ist. Und weil er in seiner Gnade und Barmherzigkeit Israels Verstockung begrenzt. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Und ihr habt es gemerkt, ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit gar nicht so groß über Israel gesprochen, sondern über Gott. Denn die Rettung hat Israel in keiner Weise sich selbst zuzuschreiben. Sie ist allein Gottes Werk. So haben es schon die Propheten Jesaja und Jeremia in Gottes Auftrag angekündigt. Und Paulus zitiert hier aus der Heiligen Schrift und sagt, das, was Gott mir als Geheimnis offenbart hat, das ist total schriftgemäß. Lest doch nach in Jesaja 59, 20 und Jeremia 31, 33. Es wird kommen aus Zion der Erlöser. Der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, sagt Gott. Wenn ich, Gott, ihre Sünden wegnehmen werde. Ja, wie wird Gott Israel retten? Wie geschieht eigentlich Israels Erlösung? Und die Antwort ist denkbar kurz oder eigentlich unvorstellbar kurz und klar. Durch den Erlöser aus Zion, durch den Gottessohn Jesus Christus. Er rettet, indem er die Gottlosigkeit von Israel abwendet. Und wo keine Gottlosigkeit mehr ist, da wird auch nicht der Zorn Gottes über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen entbrennen. Gott nimmt die Gottlosigkeit weg. Und damit wird sein Zorn nicht kommen. Er rettet, indem er die Sünden wegnimmt. Das ist Erlösung. Der Retter rettet, der Erlöser erlöst. Gott handelt an Israel. Das ist im Grunde das ganze Geheimnis. Darin besteht die Erlösung. Und ihr Lieben, unsere Erlösung ist keine andere Erlösung. Wie Gott an Israel handeln wird, so hat er an uns gehandelt. Der Erlöser aus Zion, der Gottessohn Jesus Christus, hat uns erlöst, auch uns erlöst, indem er die Gottlosigkeit von uns abgewendet hat. Er ist unser Erlöser. Gott hat seinen Bund mit uns aufgerichtet, indem er uns unsere Sünden weggenommen hat. Nächsten Sonntag feiern wir hier wieder das Abendmahl. Und dort wird deutlich, der Bund, den Gott im Blut Jesu Christi mit uns geschlossen hat, den feiern wir dort. Er ist unser Retter. Das ist der Kern des Evangeliums. Christ, der Retter, ist da. Das ist der Grund unserer Hoffnung, die wir aller Welt zu bezeugen und zu verkünden haben. Gott hat gehandelt, ein für alle Mal. In seinem Sohn Jesus Christus hat Gott die Sünde und den Tod überwunden und ein neues, ein ewiges Leben ans Licht gebracht durch das Evangelium. Und das für dich und für mich und für Israel. Und wenn wir Israels Geschick und auch unser Geschick betrachten, dann können wir letzten Endes im Grunde nur die Worte nachbeten, mit denen auch Paulus dann am Ende von Römer 11 Gott preist. O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in diesem Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen.